Ich persönlich habe es jetzt zurzeit lieber frisch und kühl, als dass ich weiß, es ist schön warm, aber ich stecke mich vielleicht an. Und ab 800 ppm, das schauen die Leute dann immer ein bisschen blöd, aber ab 800 ppm setze ich eine Maske auf.
Mit 800 ppm meint Eva Hottenroth den Anteil von Kohlendioxid in der Luft. Und 800 Parts per Million CO2, das sind 0,08% Anteil in der Luft, sind für die zweifache Mutter entscheidend. Dieser Wert ist wie ein Marker, wie sie sagt.
Für die Übertragung von Infektionskrankheiten über die Luft ist man draufgekommen, dass es besser ist, wenn man unter 800 ppm hat. Das ist ein Marker sozusagen. Ja. Man geht jetzt heute davon aus, dass man, wenn man unter 800 ppm halten kann, dass sich dann die Ansteckungsgefahr massiv reduziert.
Dieses Wissen hat Eva Hottenroth dazu veranlasst, genauer auf die Luftzusammensetzung in Innenräumen zu achten. Ob bei Freunden oder bei Arbeitstreffen. Denn zeigt ihr CO2-Messer mehr als 800 ppm an, dann setzt sie zumindest eine FFP2-Maske auf.
Und komme damit ganz gut klar. Oder ich nehme einen Luftreiniger mit, das mache ich auch. Ich habe so ein nicht allzu großes, nicht allzu schweres Gerät. Er ist vielleicht 70 cm hoch und dann 20 mal 50 so. Es ist ein bisschen eine sehr große Handtasche. Den kann man wirklich mit einer Hand nehmen und davon gehen. Der hat einen super Griff und der hat mich wirklich jetzt über diese Zeit getragen, 3 Jahre lang. Und sonst arbeite ich mit dem CO2-Gerät und mit der Maske. Und manchmal gehe ich dann auch, weil es mir zu bunt ist, wenn es gar nicht anders geht.
Die Pandemie war es nicht allein, die Eva Hottenroth vorsichtig werden ließ. Auch in der Familie sind Atembeschwerden aufgetreten, wie sie erzählt.
Meine Tochter hat eine Allergie und für die ist es tatsächlich sehr gut und wichtig, dass sie ein Luftreinigungsgerät im Raum hat, damit sie nicht ihren Dauerschnupfen hat und der sie komplett blockiert. Also da kann sie gar nichts mehr machen. In ihrem Fall ist es nicht sicher, was es für eine Allergie ist. Wir müssen da erst drauf kommen.
Auch Eva Hottenroths 9-jähriger Sohn kämpft mit Atembeschwerden. Er ist an einer obstruktiven Bronchitis erkrankt. Die Ansteckung erfolgte via Tröpfchen, die übers Niesen oder Husten verteilt werden.
Die obstruktive Bronchitis, die er hat, ist jetzt Gott sei Dank im Abheilen. Also es ist bei ihm nicht chronisch. Das ist so eine Bronchitis, bei der man nicht gut Luft bekommt. Also da hat man dann so ein... Das hört sich ganz furchtbar an. Das ist ganz schrecklich. Also er hatte im Februar Corona und jetzt relativ bald drauf eben diese Bronchitis. Der musste Cortison inhalieren. Das kann man nicht so lassen.
All diese Ereignisse haben Eva Hottenroth aktiv werden lassen. Sie wirkt bei der unabhängigen Initiative Gesundes Österreich mit und veranstaltet Workshops. Gesunde Luft in Innenräumen ist besonders seit Beginn der Covid-Pandemie ein großes Thema. Nicht nur im Privatbereich, sondern auch in Schulen. Denn die Kinder saßen, sofern sie nicht online im Distance Learning waren, mit Winterjacke im Klassenzimmer, weil die Fenster offen standen, wegen der Ansteckungsgefahr. Viele Rufe wurden laut, dass die Klassenzimmer eine Lüftungsanlage bekommen sollten. Manche Schulen haben bereits eine, die meisten aber nicht. Im Februar 2023 gab das Bildungsministerium nun eine Studie in Auftrag, die in 1200 Klassenzimmern die Luft untersucht. Eine der Autorinnen ist Christina Hopfe vom Institut für Bauphysik an der Technischen Universität Graz.
Im Hinblick auf Prophylaxemaßnahmen mittels Belüftung bestehen eben noch sehr große Wissenslücken in Österreich, um fundierte Entscheidungen über wie belüften wir Gebäude und auch die Notwendigkeit von zusätzlichen Maßnahmen in österreichischen Schulen treffen zu können.
Bis Ende 2024 messen eigens installierte Geräte den CO2-Gehalt der Luft in ausgewählten Klassenzimmern aller Bundesländer. Die Daten fließen ab Sommer permanent, also rund um die Uhr auch während der Ferien, ins System der TU Graz.
Diese CO2-Sensoren werden natürlich zum einen erstmal die internen Raumdaten messen, das heißt die Temperatur, der CO2-Gehalt, relative Luftfeuchte und so weiter. Aber für uns ist auch die menschliche Dimension in diesem Problem sehr wichtig. Das heißt, wir sehen das Ganze als ein soziotechnisches Problem. Was ist gute Praxis in Schulen? Zum Beispiel gibt es sehr viel Außenlärm oder ist die Luftverschmutzung draußen sehr hoch oder ist es schwierig, diese Fenster zu öffnen? All das sind ja Punkte, die unser Lüftungsverhalten beeinflussen.
Mehr als 30 Personen atmen in einem Klassenzimmer ein und aus. Nicht alle wollen aber zu derselben Zeit lüften. Eva Hottenroth, Mutter zweier Kinder und Mitglied der Bürgerinitiative Gesundes Österreich, spricht aus Erfahrung.
In der Praxis schaut das dann so aus, dass das irrsinnig nervt, weil man total oft lüften muss. Und die Pädagogin ist dann genervt und räumt das dann weg und sagt, na, es interessiert uns nicht mehr. Das ist die Realität zurzeit in Österreichs Schulen.
Alle 100 Atemzüge, die wir tätigen, atmen wir quasi die Luft eines anderen Menschen ein bei 800 ppm.
Erklärt die Bauphysikerin Christina Hopfe von der Technischen Universität Graz. Das hat weitere Konsequenzen.
Ja, bei einem CO2-Gehalt in Innenräumen von 800 ppm liegen wir bereits, wie gesagt, doppelt so hoch.
Doppelt so hoch wie die normale Außenluft, die rund 420 ppm Kohlendioxid enthält, meint die Bauphysikerin.
Dementsprechend erhöht sich das Infektionsrisiko von luftübertragenen Krankheiten. Wir wissen, dass CO2 ein guter Indikator ist für gute Innenraumluftqualität. Und wenn diese CO2-Werte steigen, dann kennen wir den Zusammenhang zwischen Konzentrationsschwäche beziehungsweise auch der Erhöhung von anderen luftübertragenden Krankheiten, wie zum Beispiel die Grippe, aber auch Masern.
Mehr Kohlendioxid in der Luft fördert also die Ansteckung. Was erwartet sich Christina Hopfe von den Ergebnissen der Studie Improving Air Quality in Schools, kurz IMPACS?
Ich denke, die Ergebnisse, die wir erzielen werden, die können so viel Einfluss erwecken. Und ich hoffe, dass wir zum Beispiel auf die Trinkwasserqualität mittlerweile wesentlich mehr Achtung legen. Oder seit Cholera zum Beispiel haben wir diese Trinkwasserqualität sehr stark verbessert. Und wir haben seit 1980 ungefähr Gesetzgebungen, die die Trinkwasserqualität vorschreiben. Covid war jetzt natürlich ein Gamechanger. Das heißt, seitdem wir Covid hatten, wissen wir alle, wie wichtig Luftqualität eben ist und wie uns auch CO2 als Indikator weiterhelfen kann für gute Luftqualität.
Wie unterschiedlich die Qualität von Atemluft gegenüber jener von Trinkwasser bewertet wird, veranschaulicht Christina Hopfe und führt ein weiteres Beispiel an, den Brandschutz.
Der Brandschutz ist auch ein ziemlich gutes Beispiel. Wir müssen uns mal vorstellen, wir hatten während Covid zum Teil 80 bis 140 Tote pro Tag in Österreich. Momentan sind es immer noch ungefähr 8 Leute, die pro Tag im Durchschnitt an Covid sterben. Wenn wir jetzt vergleichsweise Wohnungsbrände hätten mit dieser Anzahl von Toten jeden Tag, ich kann mir gar nicht die Anklagen für die Bauindustrie und den Brandschutz vorstellen. Und wir haben mittlerweile alle Brandmelder in unseren Wohnungen, Schulen, Universitäten, Restaurants, warum nicht auch CO2-Sensoren?
Andere Länder sind da schon viel weiter. Etwa Deutschland und Belgien, sagt die Bauphysikerin.
Belgien für mich ist ein hervorragendes Beispiel, weil die einen Lüftungsplan mittlerweile installiert haben für alle öffentlich zugänglichen Orte. Das heißt nicht nur Schulen, sondern auch Bars, Restaurants, Kinos, Theater. Und der schreibt vor, dass eben CO2-Sensoren an allen öffentlich zugänglichen Orten gut sichtbar angebracht werden müssen. Aber das bedeutet nicht, dass notwendigerweise was damit passieren muss. Es sind Richtwerte, die wir haben. Richtwerte zum CO2-Gehalt in den Innenräumen. Grenzwerte zu setzen ist schwierig.
Christina Hopfe nennt Berlin als Beispiel. Dort wurden vor mehr als 15 Jahren Grenzwerte für den CO2-Gehalt in der Luft mit 1000 ppm eingeführt und letztlich wieder abgeschafft.
Mittlerweile schreibt diese Arbeitsstättenverordnung diesen Richtwert nur noch vor, aber der Arbeitgeber selbst kann eigenständig davon abweichen.
Über Maßnahmen, die bei Überschreitung der Richtwerte folgen sollten, ist derzeit noch gar keine Rede. Zumindest bei der Studie der Technischen Universität Graz. Die dient vorerst einmal dazu, den Status quo zu erheben.
Die
Die Gelegenheit, Amseln singen zu hören, haben indes die Schülerinnen und Schüler in Gars am Kamp. In der Waldviertler Marktgemeinde wurden bereits vor der Covid-Pandemie Freiluftklassen eingeführt, so Martin Falk, erster Bürgermeister von Gars.
Wir haben in der Volksschule und auch in der Mittelschule sogar Freiluftklassen gebaut. Schon vor Corona war das weitsichtig und wird natürlich von den Kindern sehr, sehr gerne angenommen, dass man mal draußen in der freien Natur den Unterricht unter Anführungszeichen genießen kann.
Dort, wo es räumlich möglich ist, ist das Lernen unter freiem Himmel eine gute Alternative. Da müsste sich aber wohl auch die Art des Unterrichts ändern. Und weil wir schon in der freien Luft sind, 2021 hat die Weltgesundheitsorganisation WHO die Leitlinien für die globale Luftgüte verschärft. In den sogenannten Air Quality Guidelines der WHO sind die Werte von den wichtigsten Luftschadstoffen herabgesetzt worden, sagt Christian Nagel, Fachmann für Luftgüte im Umweltbundesamt.
Die WHO hat für die klassischen Luftschadstoffe wie Schwefeldioxid, Feinstaub, Ozon, Stickstoffdioxid bestimmte Richtwerte festgelegt, unter denen es keine Auswirkungen oder nur sehr geringe Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit gibt.
Doch nicht überall auf der Welt hat es gewirkt. Während sich die Luftqualität in Ländern mit hohem Einkommen deutlich verbessert hat, sank sie in Ländern des globalen Südens merklich. Wahrscheinlich erinnern Sie sich an die trüben Bilder von der indischen Stadt Jaipur, die vom Feinstaub vollkommen eingehüllt worden ist. Dort überschreitet der gemessene Wert den Richtwert der WHO um das Vielfache. Und auch in Österreich ist der Ultrafeinstaub von PM2,5, also in der Größe von 2,5 Mikrometern pro Kubikmeter Luft, deutlich zu hoch, so Christian Nagel vom Umweltbundesamt.
Bei den ganz feinen Partikeln PM2,5 hat die WHO den Richtwert deutlich abgesenkt, also der ist jetzt bei 5 Mikrogramm. Weite Bereiche in Österreich ist dieser Richtwert überschritten. Auch bei NO2 hat die WHO den Richtwert deutlich abgesenkt, von vorher 40 Mikrogramm auf 10 Mikrogramm.
Und auch der Anteil des Stickstoffdioxids ist deutlich zu hoch. Ziel und Realwert klaffen also auch im reichen Österreich auseinander. Für die Europäische Union sind die Vorgaben der WHO ein Auftrag. Die Europäische Kommission hat im Oktober 2022 einen Vorschlag zur Überarbeitung der Luftqualität gemacht. Sabine Kladrova vom Umweltbundesamt ist zuständig für die Umsetzung des sogenannten Null-Schadstoff-Planes. Diesen erläutert sie gemeinsam mit ihrem Kollegen Christian Nagel.
Die Europäische Kommission hat ja den grünen Deal, den Green Deal verabschiedet und der sieht als großes Ziel vor, bis 2050 eine Null-Schadstoff-Politik zu fahren beziehungsweise ein Null-Schadstoff-Ziel zu erreichen. Das bedeutet, dass die Belastung in den diversen Medien, Luft, Wasser, Boden so weit zurückgegangen ist, dass kein Risiko mehr für Menschen und Umwelt gegeben ist.
Aber man muss auch sagen, dass selbst wenn diese Richtwerte bei manchen Schadstoffen eingehalten werden, dass es trotzdem Auswirkungen auf die Gesundheit geben kann, weil es Schadstoffe gibt, wo es zum Beispiel keinen Schwellenwert gibt oder es gibt Schadstoffe, die krebserregend sind.
Man könnte da ergänzend noch sagen, dass es erstens einmal gewisse Schadstoffe gibt, die noch gar nicht bekannt sind. Das heißt, dass man erst draufkommen muss, dass es noch Stoffe gibt, die möglicherweise eine Gesundheitsgefahr darstellen. Und dann gibt es schon Schadstoffe, die man bereits erkannt hat, aber die noch nicht in den Regelwerken Eingang gefunden haben. Das heißt, da gibt es noch keine Richtwerte, keine Grenzwerte, keine Zielwerte.
Das klingt alles noch sehr abstrakt und undurchschaubar. Im echten Leben machen sich die Menschen Sorgen. Was bedeutet das für den Alltag? Nicht alle von uns werden zum Beispiel einen CO2-Messer bei sich tragen und in jedem Raum die Luftqualität messen wollen. Und doch ist gerade die Luftqualität von großer Bedeutung für Menschen mit Atemwegserkrankungen oder Allergien. Auch für Menschen, die unter Long-Covid leiden, ist gute Luft wichtig. Woran können wir überhaupt erkennen, ob wir unter Long-Covid leiden? Peter Schenk, Vorstand der Abteilung Pulmologie am Landesklinikum Hocheck, klärt auf.
Gemeinhin meint man damit Symptome, die nach mehr als 12 Wochen nach der Infektion noch bestehen. Das sind viele Symptome, aber hauptsächlich Atemnot, Husten, Beklemmungsgefühle im Brustkorb, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen und vor allem, was sehr häufig gefunden wird, ist die starke Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Erschöpfungszustände, das, was man unter Fatigue bezeichnet.
Atemnot, Husten und Beklemmungsgefühle im Brustkorb zählt der Lungenfacharzt auf. Solche Symptome hemmen Aktivitäten jeglicher Art. Im Alltag, im Beruf, in der Freizeit. Wenn dann auch noch andauernde Müdigkeit hinzukommt, dann braucht man Hilfe. Je früher, desto besser, so Peter Schenk.
Hier wurde schon sehr, sehr viel in Österreich getan. Hier gibt es auch Richtlinien mit einer Frührehabilitation. Also man sollte diesen Menschen eine Frührehabilitation anbieten, sei es stationär oder ambulant. Da gibt es auch etliche Rehabilitationszentren, die sich darauf spezialisiert haben, unter anderem auch das hier benachbarte Rehabzentrum Horeg.
Doch oft wissen Menschen gar nicht, dass sie Long-Covid haben. Erst bei entsprechender Diagnose können sie ein Rehabilitationszentrum aufsuchen. Dort arbeiten die Patienten und Patientinnen langsam wieder an ihrem Lungenaufbau.
Und es wird hier strukturiert Kraft- und Ausdauertraining durchgeführt, Physiotherapie, Atemmuskeltraining, psychologische Betreuung und Unterstützung. Also es ist ein breites Spektrum.
Also in den ersten beiden Wellen sind wir ja durchaus auch mit Covid-Patienten betreut gewesen. Wir haben dann Covid-Patienten von den Intensivstationen auf unsere Überwachungsstation übernommen und haben die dort betreut. Und man kann schon sagen, ich habe ein bisschen eine verzerrte Sicht natürlich drauf, weil wir natürlich die sehr schweren Fälle bekommen haben.
Setzt Matthias Fuchs fort. Er ist diplomierter Gesundheitspfleger an der angesprochenen Reha-Klinik Hocheck. Trotzdem klagen rund 10% all jener Menschen, die jemals Corona-positiv getestet wurden, über Long-Covid und hier besonders über Abgeschlagenheit. Und ein einziger Reha-Aufenthalt reicht oft nicht zur Besserung.
Aber man kann schon sagen, dass sich die meisten davon eigentlich von denen, die die Akutphase gut überlebt haben, eigentlich auch so wieder ganz gut erholt haben. Es hat oft sehr, sehr lange gedauert, bis die wieder auf einem guten Weg waren, dass sie sich gesundheitlich erholt haben, wo sie wirklich oft dann sehr viel Unterstützung gebraucht haben, gerade in den ersten Phasen. Aber gerade die Patienten, die jetzt wir betreut haben, haben sich eigentlich zu einem Großteil schon sehr gut entwickelt und können auch wieder an der Gesellschaft aktiv teilnehmen.
Im Lauf der Pandemie haben sich aber unterschiedliche Reaktionen gezeigt, je nach Virusvariante, sagt Peter Schenk.
Diese Long-Covid-Symptome waren bei den ersten Wellen viel stärker ausgeprägt, also Alpha und Delta, als dann bei der Omikron-Welle letzten Herbst, das muss man sagen.
Warum das so ist?
Bei der Omikron-Welle waren die Covid-Erkrankungen selbst viel weniger dramatisch und auch Long-Covid war weniger stark ausgeprägt. Es gibt Risikogruppen, die mehr Long-Covid-Symptome haben. Das sind vor allem ältere Menschen, das sind Menschen, die rauchen, Menschen, die Übergewicht haben und interessanterweise waren auch Frauen stärker betroffen als Männer. Und was man auch sagen kann, dass die Impfung vor Long-Covid auch einen Schutz hat oder das Risiko reduziert. Da gibt es jetzt ganz neue Daten, die vor kurzem publiziert worden sind in einem berühmten amerikanischen Journal. Und hier wurde gesehen, dass die Impfung das Long-Covid-Syndrom um 42%, also fast 50% reduziert.
Abseits von Covid-Erkrankungen ist Lungenvorsorge immer gut. Dazu gehört nicht nur Bewegung, sondern auch Obacht bei Hausarbeiten. Denn feinster Staub dringt in die Lungen ein und kann über die Blutbahnen auch bis ins Gehirn vordringen. Dadurch steigt das Risiko zur Demenz. Das bestätigt die Harvard Medical School in einer Studie, die Anfang April 2023 veröffentlicht wurde. Beim Tischlern, Schleifen oder Aufräumen, also überall dort, wo Staub entsteht, raten die Experten der Reha-Klinik Hocheck, Matthias Fuchs und Peter Schenk, Folgendes.
Bei alten Häusern ist es oft auch so, dass hier bei Lackierarbeiten zum Beispiel auch noch Bleifarbe verwendet wurde, die einfach, wenn man sie wegschleift, auch zusätzlich einfach sehr toxisch für die Lunge sein kann. Nicht nur im Profibereich, sondern auch im Heim- und Heimwerkerbereich. Das ist ganz, ganz wichtig, ist hier einen adäquaten Atemschutz zu tragen.
Ich kann nur alle warnen, bei solchen Tätigkeiten wirklich einen Mundschutz, eine Maske zu verwenden, damit diese Fasern einfach nicht eingeatmet werden.
Restaurieren, schleifen und sägen werden Pollenallergiker, Asthmatikerinnen und andere Personen, die auf ihre Lunge stärker achten müssen, wahrscheinlich nicht auf ihrer To-Do-Liste haben. Aber dennoch birgt das eigene Zuhause genügend Schadstoffquellen. Gerade in Zeiten des Klimawandels schwören viele Menschen auf Klimaanlagen. Uwe Berger vom Europäischen Pollenwarndienst hat folgenden Rat.
Also ich würde Klimaanlagen nur diese Split-Klimaanlagen empfehlen. Das heißt, der Kühlteil ist draußen. Es wird nur die gekühlte Flüssigkeit ins Innere transportiert. Die Klimaanlagen, die von draußen Luft ansaugen, kühlen und dann im Raum verteilen, würde ich nicht empfehlen, aus mehreren Gründen. Erstens, dort, wo Wasser oder Luftfeuchtigkeit kondensiert, kommt es wieder zur Pilzsporenentwicklung. Und zweitens, wenn man das Allergen dann von draußen reinsaugt und im Wohnbereich verteilt, ist es auch schwachsinnig. Also physikalische Barrieren wie Pollenschutzgitter, wie Luftreiniger indoor. Und wenn man rausgeht...
Sie ahnen es, die Maske. Bei Luftreinigungsgeräten scheiden sich aber anscheinend die Meinungen. Wenn man dem Experten für Innenraumluft, Peter Tappler vom Institut für Bauen und Ökologie, zuhört.
Wir glauben, dass Luftreinigungsgeräte in Räumen nicht notwendig sind. Und zwar einfach deswegen, weil gutes Lüften, egal ob über Fenster oder über eine gute, kontrollierte Wohnraumlüftungsanlage, wesentlich besser ist, als sie pumpen die Luft immer im Kreis. Das machen sie mit Raumluftreinigungsgeräten. Das heißt, ein Raumluftreinigungsgerät ist eigentlich nur in Spitälern vielleicht manchmal notwendig, aber nicht für den normalen Haushalt.
Es ist nicht leicht, das Richtige für sich selbst und seine Umwelt herauszufinden. Aber eines ist sicher. Die größte Lunge der Welt ist die grüne Lunge des Regenwaldes. Auf diese deutlich mehr Acht zu geben, ist die beste Vorsorge für die Luft, die wir atmen.